Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Michaela Glöckler. Sie ist Kinderärztin, Pädagogin, Autorin und Dozentin. Sie hat 28 Jahre lang die medizinische Sektion am Goethe-Anum geleitet und ist aktuelle Leiterin von Eliant, einer zivilgesellschaftlichen Initiative für mehr Lebensqualität, kulturelle Vielfalt und Wahlmöglichkeiten in Europa. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr, dass wir hier sprechen dürfen.
Danke, Cosmo. Ich freue mich auch.
Was begeistert dich aktuell in deinem Leben?
Mich begeistert aktuell in meinem Leben erstens, dass ich noch lebe, weil ich das Leben einfach unwahrscheinlich spannend und lebenswert finde. Und zweitens, dass ich immer noch einerseits in meinem Beruf und andererseits auch in neuen Zusammenhängen echt sinnvolle Sachen machen kann. Das begeistert mich, da bin ich total dankbar dafür.
Kannst du uns einen ausführlichen Einblick in deine Biografie geben?
Ja, das ist natürlich ein bisschen eine längere Geschichte, weil ich inzwischen eben doch schon immerhin 76 Jahre alt bin. Und meine erste Bekanntschaft mit der Anthroposophie war in meinem Elternhaus. Meine Eltern sind beide Anthroposophen gewesen, inzwischen sind sie verstorben. Und meine Großmutter mütterlicherseits hat Rudolf Steiner bereits in Berlin gehört. Das heißt, ich bin ein Anthroposophen-Enkel bzw. Enkelin. Und ich kam eben sehr früh selber in diese anthroposophische Orientierung herein, weil ich ein traumatisiertes Kind bin. Ich hatte unter Operationen, die bei mir in der Kindheit nötig waren, so richtige Schock- und Schreckerlebnisse, Todesangsterlebnisse. Und deswegen hatte ich schon als Kind immer die Frage, woher kommt Angst, woher kommt das Böse, woher kommt die Zerstörung? Und ich bin auch in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Mein Jahrgang ist 46 und wir spielten in Ruinen. Das war das tägliche normale Umfeld, Trümmerfelder in Stuttgart. Und oft kamen Hausierer bei uns an die Tür, die hatten nur ein Bein oder denen war ein Arm weggeschossen und die haben dann Zigaretten verkauft oder Besen verkauft. Und das prägt einfach doch die Kindheit ziemlich stark. Ja, was ist Krieg? Warum macht man Krieg? Warum bringt man unglaublich viele Menschen um? Dann als Jugendliche habe ich natürlich vom Holocaust gehört und das fand ich alles so schrecklich. Ich weiß noch, ich habe dann ein Buch gelesen, gab so eine ganze Reihe im Rororo Verlag, die Medizin im Dritten Reich, der Film im Dritten Reich, Literatur im Dritten Reich und so weiter, die Medien im Dritten Reich. Und als ich Medizin im Dritten Reich gelesen habe, da ist mir so übel geworden. Da wurden diese ganzen Experimente an Menschen und Gefangenen in Gefängnissen und in diesen Lagern geschildert in Einzelheiten, so unvorstellbar grausam, dass ich da eine akute Pankreatitis entwickelt habe. Das heißt, es ist mir so auf die Verdauung geschlagen, also tiefer als der Magen, auf den Pankreas, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, um sozusagen wieder normal essen zu können. Also ich habe da wirklich stark psychosomatisch reagiert. Und diese Frage nach dem Bösen, die hat mich eigentlich zur Anthroposophie gebracht. Weil da konnte mir kein Mensch vernünftig Antwort geben. Die Erwachsenen haben immer drum rumgerudert. Was sagt man denn zu einer Jugendlichen dazu? Und dann hieß es immer, ja, die Welt ist doch eigentlich auch schön. Stimmt ja auch. Oder der Krieg ist vorbei, du musst nach vorne schauen. Also diese Sprüche habe ich da schon kennengelernt. Und das hat mich natürlich null befriedigt. Und insofern weiß ich noch, da bin ich mal nachts wach gelegen, ich glaube, es war in der 9. Klasse, und habe wieder darüber nachgedacht. Und da kam mir plötzlich ein Einfall. Mensch, jetzt kannst du doch mal runtergehen in das Arbeitszimmer von deinem Vater. Der hat ja so viele Bücher von diesem Rudolf Steiner. Ich hatte da noch nie eins in der Hand gehabt, geschweige denn aufgemacht. Jetzt guckst du mal, ob der eine Ahnung hat vom Bösen. War so eine spontane Idee. Bin ich aufgestanden, bin da runtergeschlichen. Und mein Vater war tatsächlich schon im Bett. Also es musste nach 2 Uhr morgens gewesen sein, weil der war ein Nachtarbeiter. Und dann sehe ich auf seinem Schreibtisch so ein aufgeschlagenes Heft. Und dann gucke ich, was ist der Titel? Und dann war das ein Einzelvortrag von Rudolf Steiner in so einem extra Heft. Und der Titel war Christus und die widerstrebenden Mächte. Luzifer, Ahriman, Asuras. Der einzige Vortrag über das dreifache Böse, den es von Rudolf Steiner gibt. Und der lag just aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Also das war schon mal für mich sehr erstaunlich. Und dann habe ich gedacht, ja, sagenhaft, ist ja genau mein Thema. Und habe diesen Vortrag da gelesen an diesem Schreibtisch. Und habe natürlich nicht so sehr viel wirklich verstanden. Aber als ich fertig war, weiß ich noch, und das werde ich nie vergessen, hatte ich einen solchen Frieden in der Seele. Erstens, das Böse existiert, es ist eine Weltmacht, nicht nur das Gute. Es gibt nicht nur Gott, sondern wirklich auch den Teufel, auf gut Deutsch. Endlich sagt es einer mal ganz klar. Und zweitens, man kann da sehr viel drüber lernen. Und drittens, dafür bin ich im Moment noch ein bisschen zu jung. Ich hatte deutlich das Gefühl, mich dieser Wucht einer echten Erkenntnis sozusagen des Bösen gegenüberzustellen, da warte ich lieber noch ein bisschen. Aber es hat mich total befriedigt zu wissen, ich kann da jederzeit dran gehen und einfach mehr erfahren, mich vertiefen. Es ist sozusagen ein normales Wissen, es steht in Büchern. Ich fand das klasse. Also das war meine Begegnung und daher wusste ich, mit dieser Sache habe ich zu tun und hatte dann im nächsten Jahr auch, hatten wir eine Pensionärin bei uns wohnen, die ging in die Oberstufe auch, war 3 Klassen über mir, wohnte aber bei uns und mit der habe ich mich dann da auch öfters mal so unterhalten und die hat mir dann so die ersten Übungen genannt, Nebenübungen. Dann den 8-liederchen Pfad von Buddha, diese Wochenübungen. Und alles, was ich da so gelesen habe, was man so üben könnte, das fand ich irgendwie total einleuchtend. Es hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich mir das auch alles abgeschrieben und so ein bisschen damit angefangen. Und insofern bin ich von meinen 5 Geschwistern, beziehungsweise 4 Schwestern, wir waren 5, quasi am frühesten da reingekommen. Aber ich sage es deswegen, weil man manchmal denkt, in einem anthroposophischen Elternhaus wird man Anthroposoph. Das ist eben überhaupt nicht so. Es war bei uns nie Thema. Man musste fragen. Irgendwann, als wir älter waren, haben wir dann auch mal gefragt, was ist das eigentlich? Wir haben gehört, du bist ein Anthroposoph, was heißt das? Und dann haben die Eltern da ein bisschen was drüber erzählt. Aber es war eben nicht Thema und wurde in dem Maß Thema, wie wir Fragen hatten. Aber meine Geschwister sind alle erst im Studium zur Anthroposophie gekommen und nicht übers Elternhaus direkt. Da war ich die Einzige. Einfach nur, weil das auch manchmal Frage ist. Es war also bei uns sehr unterschiedlich und eben erstaunlich, dass wir letztlich doch alle da gelandet sind. Ja. Aber zur Medizin bin ich auf dem Umweg gekommen. Ich wollte erst zum Theater und habe dann Germanistik und Geschichte studiert, weil ich dachte, diese Theaterleidenschaft kann man am besten mit Jugendlichen ausleben in einer Waldorfschule. Man kann da diese 8. und 12. Klasse Theaterstücke, Abschlussspiele einstudieren. Und da sah ich für mich quasi eine gute Option. Und in der künstlerischen Arbeit, ich habe dann während meinem ersten Studium Germanistik, Geschichte, ich habe dann auch noch ein bisschen katholische Theologie und Philosophie gemacht, aber eben Examen nur in Germanistik und Geschichte jedenfalls. Ich habe während diesem Studium in den Semesterferien 5-mal an Waldorfschulen eben solche Klassenspiele schon einstudiert. Ich bin selber auch vor dem Studium ein gutes Jahr auf die Schauspielschule gegangen und habe mich dann aber eben umentschieden. Ich habe bis zur Zwischenprüfung das gemacht und habe mich aus zwei Gründen umentschieden. Einmal, weil ich keine Kollegen fand, mit denen ich eine tolle Wanderbühne hätte machen können. Denn mir strebte so vor, gute Stücke zeigen und Leute aufwecken. So ein bisschen Schillers Ideal, die Bühne als moralische Anstalt. Ja, das fand ich toll. Fand ich aber niemand. Meine Kollegen wollten alle Karriere machen. Und das war überhaupt nicht mein Antrieb fürs Theater, dass ich irgendwo Karriere mache. Sondern ich wollte damit sozial was bewegen, ganz stark. War eigentlich ein sozialtherapeutisches Anliegen. Jedenfalls, das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass ich in den ersten Sommerferien nach dem Abitur mit einer Freundin durch Italien gewandert bin und ich in Neapel zum ersten Mal das Elend der Menschheit gesehen habe. Die ersten Slums, absolute Armut, barfüßige Kinder, Ratten auf Müllhalden und so weiter. Und ich dachte, ja, ein paar hundert Meter weiter weg sind dann die Marmorpaläste von Napoli, ja, die Schickeria. Und dann dachte ich plötzlich in einer Welt, wo Arm und Reich so aufeinander kracht und Erwachsene sowas aushalten, im Saus und Braus zu leben, während ja, einen halben Kilometer weiter das Elend haust, dachte ich, in so einer Welt kannst du eigentlich nicht Theater spielen. Die Erwachsenen erreicht man offenbar gar nicht mehr. Und das war dann für mich der Link, ich gehe zu den Kleinen. Also es waren diese beiden Gründe. Und so wollte ich dann eben erst mal Lehrerin werden. Und während dieser künstlerischen Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, da habe ich dann gemerkt, wie riesengroß der Einfluss ist, den wir Pädagoginnen und Pädagogen auf die junge Generation haben. Gigantisch. Also ich habe richtig gemerkt, wie die Haltung sich ändert, die Sprechweise sich ändert, der Blick sich ändert. Also wie diese künstlerische Arbeit die Jugendlichen verändert. Und da hatte ich, kurz gesagt, den totalen Verantwortungsschock. Ja, wer bin ich denn, dass ich so eine Macht ausüben darf? Muss sogar als Pädagoge. Jedenfalls, ich hatte dann Fragen in diese Richtung bei den meinen Kolleginnen und Kollegen damals. Und schließlich sagte der Schularzt zu mir, den es damals an der Stuttgarter Schule gab, ja, also Fräulein von Kügelchen, wenn Sie solche Fragen haben, dann müssen Sie Medizin studieren und Schularzt werden und mit den Lehrern an genau diesen Fragen arbeiten. Und das hat dann bei mir eben eine gewisse Krise ausgelöst, weil ich mir gesagt habe, nochmal so ein langes Studium. Und ich war eben ein knappes Jahr vor dem Examen, soll ich mir jetzt den Stress antun, noch Examen zu machen, wenn ich es nachher gar nicht brauche? Was aber, wenn das mit dem Medizinstudium nichts wird, denn da muss man jetzt plötzlich fit in Naturwissenschaften sein und das fühlte ich mich überhaupt nicht. Jedenfalls, da habe ich wirklich mit mir gerungen und mir dann aber gesagt, auch wenn ich Lehrer bleibe, ich will so viel von Medizin verstehen, wenigstens ein paar Semester studieren, dass ich mit mehr Problembewusstsein vor den Kindern stehe. Und dann habe ich nach einem Jahr Warten den Studienplatz bekommen, aufgrund meines Alters. Es gab damals eine Anciennitätsliste, denn mein Abi-Durchschnitt war nur 2 und es war also kein Numerus Clausus. Aber ich habe dann eben einen tollen Studienplatz bekommen in Tübingen und habe da mit Medizin angefangen. Und dann kam eben dieses Eigenartige, dass ich von der ersten Stunde an, wie ich da im Hörsaal saß, das Gefühl hatte, jetzt bin ich endlich angekommen. Das ist es, was ich lernen will. Und habe das mit einer Begeisterung alles aufgenommen. Und also das war in gewisser Weise die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt darf ich alles lernen, was ich noch nicht kann. Also irre froh war ich da, kann es gar nicht anders sagen. Habe da offenbar immer nur strahlend da gesessen und versucht, diese Sachen zu verstehen. Jedenfalls, das Medizinstudium war für mich eine wunderbare Zeit und ich bin auch immer in die Prüfungen so rein mit dem Gefühl, ja, wenn es nicht reicht, dann mache ich es halt nochmal, dann lerne ich halt vertieft. Also ich habe mich null unter Stress gesetzt und meine Hektik war auch vorbei. Ich muss unbedingt schnell arbeiten und so oder ich bin zu alt. Es war alles wie weggeblasen. Das wundert mich heute noch. Und dann habe ich mit dieser Haltung das Studium in Rekordzeit geschafft, habe jede Prüfung irgendwie hinter mich gebracht, schlecht und recht, aber war immer genügend und hatte auch wahnsinnig Glück, weil mein erstes Studium hatte ich eine sehr gute Abschlussnote, das war alles eins. Und deswegen wurde ich für die Studienstiftung vorgeschlagen und habe dann dieses tolle Stipendium gehabt. Das heißt, ich hatte keine Geldsorgen, durfte lernen, was ich wollte. Es ging alles super glatt und schnell. Ich traf immer die richtigen Leute für meine Lerngruppe. Es war einfach klasse, muss ich sagen, weil ich kenne auch andere, für die das nicht so schön war. Und ich hatte jeden Abend bei mir einen anthroposophischen Arbeitskreis. Ich habe also während meinem Studium wirklich die ganzen Grundlagen der Anthroposophie mehr erarbeiten können. Und das ist, glaube ich, heute anders irgendwie. Also das war für mich genauso wichtig wie die Naturwissenschaft, dass ich wirklich die Entwicklung von allen Seiten begreife. Ja. Und weil ich ja eben sowieso schon anthroposophisch unterwegs war, war das einfach naheliegend, dass ich das wollte. Und das ist mir natürlich dann später zugute gekommen, weil da im Beruf hatte ich dann als Kinderärztin in Herdecke null Zeit mehr irgendwas zu lesen. Ich hatte Mühe, überhaupt noch mal eine Fachzeitschrift aufzumachen, wegen all den Nachtdiensten und so ein anthroposophisches Krankenhaus im Aufbau. Da ist man wirklich beschäftigt, will ich mal sagen. Personalknapp und alles, was schön ist. Jedenfalls wäre ich da nicht so begeistert gewesen, hätte ich das überhaupt nicht ausgehalten. Das war echt stressig. Und dann war ich ja nebenbei noch Schulärztin an der Rudolf-Steiner-Schule in Witten. Habe diese Schule 10 Jahre mit aufgebaut, hat mir Riesenfreude gemacht. Ja, und dann kam halt die Frage, ob ich nach Dornach gehe und da die medizinische Sektion leite. Und dann ist mein Leben sozusagen ein bisschen in eine andere Richtung gekommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, diese Grundorientierung, egal was man macht, und das ist auch heute so mein Lebensgefühl, Hauptsache es ist heilsam und therapeutisch und hilft. Und da ist die Medizin ein Instrument, die Pädagogik ein Instrument, aber auch jedes Gespräch mit einem anderen Menschen ist dafür ein Instrument. Das kann man eigentlich in jedem Beruf machen. Und die Anthroposophie hilft auch dazu, dass man in jedem Beruf Gutes tun kann und nicht nur Geld verdient. Und das trägt mich sozusagen bis heute.
Mich würde es jetzt noch interessieren, wie es dann weitergegangen ist, Goethe Arnum, deine Biografie. Du hast ja gesagt, du bist dann in Richtung Schweiz, hast dich dann umorientiert, von Herdecke aus. Wie war die Zeit am Goethe Arnum für dich?
Ich meine, es war erstens mal vor allem für meinen Mann auch ein ganz schmerzhafter Abschied, weil er hatte gerade eine Mathematiklehrerausbildung aufgebaut für Klassenlehrer und Oberstufenlehrer. Und das war sein Leben, er ist Mathematiker gewesen. Und jetzt wurden uns beiden eben eine Sektionsleitung angeboten. Er wurde Leiter der mathematisch-astronomischen Sektion und ich der Medizin. Und deswegen fiel es uns so schwer, Nein zu sagen. Und wir hatten dann wirklich das Gefühl, wir probieren, ob wir da hilfreich sein können am Goethe Arnum, ob es wirklich sinnvoll ist. Und wenn nicht, gehen wir sofort wieder zurück. Und dann war es aber fruchtbar. Ja, und zwar an beiden Seiten. Er hat da die Sektion richtig zum Aufblühen gebracht in seiner Zeit mit ganz tollen interdisziplinären Tagungen und hat mir auch in der Ärzteausbildung geholfen mit der projektiven Geometrie, die man zum Verständnis des Ätherischen und des Gegenraums braucht. Und wir haben einfach da auch sehr gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit gehabt. Und wenn man am Goethe Arnum Sektionsleiter ist, dann ist man einfach total für dieses Fachgebiet und die Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten überhaupt. Man ist sozusagen voll verantwortlich. Das heißt, das hat mich komplett mit Beschlag belegt. Ich bin dann wirklich ganz in dieser Arbeit aufgegangen und habe tatsächlich alles, was ich sonst noch so an Neigungen oder ja, mein Beruf und dies und das, das war dann alles eben untergeordnet diesem Ziel, wie muss ich mich an diesem Ort verhalten, dass ich diese kleine Bewegung für anthroposophische Medizin weltweit gut entwickelt. Was kann ich dazu beitragen? Ich habe dann für mich immer so, wenn die Leute gesagt haben, ja, fehlt dir denn nicht deine Pädiatrie und deine Patienten, dann habe ich immer gesagt, da, wo ich unterwegs bin, gibt es immer Menschen, die mir auch mal eine Frage stellen auf meinem Gebiet oder die von mir eine Zweitmeinung hören wollen. Das fehlt mir nicht ganz, aber für mich ist entscheidend diese Metamorphose vom individuellen Patienten zu einer sozialen Gemeinschaft, die jetzt mein Patient ist. Für mich war jetzt die medizinische Bewegung und ihr Gesundheitszustand und was ihr fehlt und was ich für sie tun kann, das war mein Patient. Und deswegen habe ich das eigentlich nie vermisst, ja, dass mir da was fehlt. Und die 28 Jahre sind dermaßen schnell rumgegangen. Und mit 70, das war bei uns Regel, da war ich selber bei dem Beschluss mit dabei. Deswegen habe ich dann einfach auch aufgehört und 10 Jahre vorher angefangen, mich nach einer Nachfolge umzugucken. Da habe ich mit 60 schon angefangen, weil ich wusste, das wird schwierig. Und habe das dann wie durch ein Wunder punktgenau mit 70 geschafft zu übergeben und mein Abschlussfest zu feiern. Ja. Und seitdem bin ich halt pensioniert, aber mein Leben geht weiter.
Mich würde es sehr interessieren, ob du Hinweise für uns hast, wie wir vom Ich zum Wir kommen und im Sozialen besser miteinander umgehen können. Wie das in der heutigen Zeit möglich ist, weil doch alles sehr aufs Individuum, aufs Ego konzentriert ist. Und trotzdem merken wir, okay, wir sind soziale Wesen, wir wollen uns miteinander verbinden, aber es scheint uns schwerer zu fallen denn je.
Ja, da habe ich schon Tipps. Also fürs Individuum habe ich den Tipp, dass man tatsächlich an der eigenen Selbstentwicklung arbeitet und sich diesen Egoismus bewusst macht. Ja, denn wenn ich mein eigenes Ego nicht erkenne in seinen Licht- und Schattenseiten, dann kann ich im Grunde nicht Sozialkompetenz entwickeln. Ich muss mich selbst einschätzen lernen, auch wie ich auf andere wirke, um das Hand zu haben. Ja, und um wirklich den anderen wahrzunehmen und nicht meine Projektion in den anderen. Also eine gewisse Selbstschulung ist, meine ich, unerlässlich, um sozial kompetent zu werden. Und da empfehle ich, weil es mein eigener Weg war und ich nur da Erfahrung habe, eben wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten von Rudolf Steiner, weil man da eigentlich alles lernt für die individuelle und soziale Entwicklung. So, das ist super, auch mit Übungen und Beispielen. Manchmal sehr knapp, man muss halt gründlich lesen, aber steht alles drin. Und das Zweite ist, dass wenn man sich sozusagen auf so einen Weg begibt, man tatsächlich merkt, und das wird in diesem Buch auch toll beschrieben, so Übungen, das ist das eine, und sich in der Selbsterkenntnis optimieren und positive Eigenschaften entwickeln, das ist sozusagen das eine. Aber das andere ist, und das finde ich heute besonders wichtig, dass man das normale Leben im Alltag selber als Übungsweg versteht. Ja, viel wichtiger als im Meditationsstuhl zu sitzen, finde ich die Art und Weise, wie ich am Postschalter meine Angelegenheiten regle. Oder wenn mich jemand unterwegs grüßt und ich habe überhaupt keine Zeit, dass ich da irgendwie einen Kompromiss finde, dass ich dieser Begegnung gerecht werde. Ja, also den Alltag selbst, das Hier und Jetzt, ist eine ständige Herausforderung. Wie lerne ich mich möglichst menschlich zu verhalten? Und das ist eine genauso wichtige Übung in sozialer Kompetenz und braucht aber dann abends immer den Rückblick. Ja, wie war's und was kann ich daraus lernen und wie kann ich es denn, oft macht man es falsch oder hat kein gutes Gefühl oder ich habe einen Bettler, den ich eigentlich was geben wollte, aus Zeitgründen bin ich nicht stehen geblieben, habe nicht, ja, dann überlege ich mir, wie mache ich es mit dem Nächsten, kann ich nicht schon mal Geld vorher in die Tasche stecken, dass ich schnell ein paar Münzen für ihn habe oder einen kleinen Schein. Jedenfalls dieses sich immer selbst auch evaluieren, im Verhalten, also sozusagen eine Verhaltensevaluation zu machen, um daraus wieder Lerneffekte für die Entwicklung der sozialen Kompetenz abzuleiten. Weil jeder muss ja seinen eigenen Weg finden, wie er individuell und sozial kompetent wird. Das kann man ja nicht irgendwo nachahmen, sondern das muss man ja für sich selbst seinen Stil und seinen Weg finden. Und diese Anleitung zum Selbstlernen, die habe ich eben dort gefunden. Steiner nennt das eine den Weg der Einweihung durch das Leben und das andere der Weg durch Wahrheit und Erkenntnis. Ja, und die beiden Wege beschreibt er in dem Buch praktisch kongruent. Und das hat mich im Grunde von diesem Weg überzeugt, weil ich eben mehr ein Mensch bin, deswegen Pädagogik, Schauspiel, Medizin, das ist alles tätig. Das ist nicht ewig studieren, forschen, Rückzug, sondern das ist im Grunde die, mit der Welt sich verbinden auf eine möglichst gute Art. Und wenn man da nicht einen Weg auch im Leben selber sieht, durch die Tätigkeit, dann fehlt einem was. Ja, und deswegen, ich habe einerseits so eine gewisse Studierneigung und andererseits diese Lebensneigung, war das für mich ideal, weil da merkte ich, was ich an seelischen Übungen mache oder an meditativen Bemühungen, das macht mich wacher für meinen Lebensalltag. Und was ich vom Leben lerne, das regt mich wieder zum Üben an, weil ich merke, ah, die Eigenschaft fehlt dir noch oder Geduld könntest du noch ein bisschen besser können oder so. Ja, oder eine gewisse Zufriedenheit, jetzt sei doch mal zufrieden. Ja, mein Mann hat mir mal gesagt, Michaela, sei doch mal zufrieden. Dann habe ich gemerkt, ja, der Mann hat recht, ich bin eigentlich immer ein bisschen unzufrieden. Ja, und dass man sowas ernst nimmt und sich nicht drüber ärgert, was sagt der Typ mir jetzt, wieso denn? Ja, das ist eben, was mich dann so freut, dass man sowas dann positiv aufnehmen kann und sagen kann, Mensch, du hast recht, das muss ich üben. Und dann lachen beide und das Leben geht weiter. Und man freut sich, wenn man merkt, dass man ein bisschen weniger gehetzt mit dem Partner umgeht, wenn der gerade was will und ich habe was Wichtiges vor. Ja, so. Und dieses Schulen der Sozialkompetenz im realen Leben, das wäre mein zweiter Tipp, dass man das wirklich versucht. Und das Dritte, das ist entscheidend, dass man für sein eigenes Leben Ziele hat, die über das persönliche Ego und seinen Bedarf und seine Karriere und seinen Beruf und seine Familie und sein Land hinausdenkt. Ja, warum bin ich Teil dieser Weltgemeinschaft? Den Begriff gibt es ja heute sogar schon in der Politik, in der Wirtschaft. Und den gibt es aber auch spirituell. Die Menschheit hat eine gemeinsame Aufgabe im Kosmos. Wir sind nicht auf irgendeinem Zufallsplaneten so dahergestolcht, sondern wir sind auf einem Planeten, von dem im Weltall was erwartet wird. Ja, und was erwartet man von den Menschen? Wie tauchen die geistig auf, am geistigen Himmel sozusagen? Oder sind wir hier nur auf so einer materiellen Kugel unter vielen anderen Kugeln und es ist alles irgendwie absurd oder zufällig oder sonst wie chaotisch und komisch? Und Rudolf Steiner formuliert es mal so, sich mit den großen Zielen und Idealen der Menschheitsentwicklung verbinden, macht das Leben erst zu einem rechten Erdenleben. Ich komme eigentlich erst dann wirklich auf der Erde an, wenn ich die Bedeutung des Menschseins auf diesem Planeten in einem größeren Kontext, nicht umsonst haben die Alten von Makrokosmos und Mikrokosmos gesprochen, da ist eine Korrespondenz. Ja, wir haben die biologische Uhr in uns, ja, das ist die Sonne, die ist eine astronomische Einheit von der Erde weg, das sind 150 Millionen Kilometer. Und sich das eben klar zu machen, ja, ich habe die Rhythmen der Planeten in mir, das sind meine Biorhythmen, da ist eine Beziehung, ob ich es will oder nicht. Und sich da klar zu machen, mein Leben ist in diesem Kontext nicht wertlos, sonst würden Sonne, Mond und Sterne mir diese Rhythmen nicht geben und mich durchs Leben tragen. Ja, und was bringe ich dann mit, wenn ich sterbe? Ja. Und so eine Perspektive, die ist natürlich spirituell weltanschaulicher Art oder auch religiöser Art, die braucht es als Drittes. Ja, sonst kann ich nicht wirklich Kriege verstehen und mehr im übergeordneten Sinn soziale Kompetenz, das heißt Friedensbereitschaft und Mediationskompetenz auch in richtig schwierigen Situationen. Auch Urteilsfähigkeit, zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg. Ja. Ich erlebe ständig Kriegstreiberei, ja, und keiner will sich einsetzen, dass Gespräche stattfinden, weil man von vornherein sagt, das geht gar nicht. Der andere will ja nicht. Wird einfach behauptet, stimmt überhaupt nicht. Ja. Was aber fehlt, ist eine genügend große Anzahl von Politikern in verschiedenen europäischen Ländern, die sagen, liebes Amerika, wir haben zwar Verständnis, dass du Russland zum neuen Feind aufbaust und dass du deinen Einfluss in Europa vergrößern willst, das verstehen wir gut. Aber wir Europäer wollen das nicht. Wir suchen einen Weg der Balance zwischen Russland und euch. Wir müssen uns wirklich an den Tisch setzen. Wir wollen uns nicht wieder neu polarisieren lassen in Freund und Feind, wie beim Kalten Krieg. Ja, und dieser Wille, dieser Friedenswille ist in Europa nicht da. Das ist für mich ein unsägliches Leid, weil man keine größere Perspektive hat. Dass Europa eine Eigenständigkeit hat zwischen Ost und West, was zum Beispiel Gorbatschow voll unterstützt hat. Deswegen sind ja auch diese guten Beziehungen zu Russland entstanden. Weil man gesagt hat, Russland ist auf demselben Kontinent wie Europa. Wir müssen da eine gute neue Form, Glasnost, Perestroika, wir müssen unsere Beziehungen positiv umbauen und eine eigenständige partnerschaftliche Beziehung zu Amerika aufbauen. Aber nicht uns nur von Amerika wirtschaftlich und sozial einverleiben lassen und dann ein Teil von Europa, das ehemalige Sowjetreich im reduzierten heutigen Zustand, uns zum Feind machen. Ja, und das sagt aber die Kriegspropaganda, die voll aus dem Westen kommt. Und wir machen alle mit. Also es ist für mich ein Beispiel, wie wichtig dieser dritte Aspekt ist, dass man über das eigene Erdenleben und das eigene Land wirklich rausdenkt und sich fragt, ich bin doch Europäerin, was ist denn die Aufgabe von Europa in dem heutigen Kräftespiel? Ja, gibt es wirklich nur China, Russland und USA und wir sind ein Anhängsel von USA? Komisch irgendwie wie abgedriftet vom Osten, obwohl wir derselbe Kontinent sind. Das ist ein ganz komisches Bild. Und da sieht man, Europa ist ganz schwach geworden und im Grunde apolitisch geworden. Und das ist aber, weil wir so unspirituell geworden sind und unsere Werte eigentlich nicht mehr haben. Die nämlich, wenn ich an Mitteleuropa denke, unglaublich idealistisch waren. Wenn ich Goethe, Novalis, Schiller, Fichte, Hegel, die haben Zukunft gedacht und ganz andere Formate gehabt. Ja, und Goethe war eben, und Schiller, das waren für mich die Vorzeige-Europäer. Schiller, der für jedes europäische Land damals, was wichtig war, ein Drama geschrieben hat, bis hin zu Russland, Demetrius, das war sein Fragment. Der war einfach europäisch orientiert. Und das fehlt mir total. Und es liegt aber an der Unspiritualität und dem Materialismus, der eben einfach bequem macht. Man wird denkfaul, man will alles auf dem Bildschirm so ganz schnell ohne Anstrengung haben, bloß nicht zu viel machen, viel Privates, Spaß haben. Ich kann das ja alles verstehen, aber damit bewegt man die Welt nicht vorwärts und schon gar nicht die soziale. Höchstens sein Ego, das schiebt man dann so langsam mit immer dickerem Bauch vor sich her. Aber das ist ein bisschen, ja, reduziert. Das ist für mich nicht voll menschlich, da fehlt was. Also es wären meine drei Tipps, wenn man sich sozial irgendwie konstruktiv bewegen will, da muss man über sich rauswachsen, sich selbst zum Positiven verändern, das Leben, die Beziehungen positiv gestalten lernen und über den eigenen Tellerrand mehr ins Menschheitliche rausgucken.
Du hast gerade von der Menschheitsentwicklung gesprochen. Was gibt dir denn Hoffnung, wenn du das Ganze so betrachtest?
Ja, was mir Kraft gibt, das ist tatsächlich, dass ich Ärztin bin und weiß, durch Leid und Schmerz, so schlimm es ist, wenn man dem nicht vorbeugen kann, wenn man es nicht verhindern kann, wenn die Großmächte wieder Millionen von Flüchtlingen und Todes- und Krankheits- und Hungerfälle schaffen wollen, was sie offensichtlich gerade wollen, sonst würden sie es nicht machen. Wenn dieser Wille zum Schmerz und zum Destruktiven da ist und Menschen leiden müssen, dann hat es eine einzige positive Seite. Und es ist, dass Leid und Schmerz aufweckt, dass was nicht stimmt, dass hier was kaputt geht, dass hier was abartig ist, dass es Heilung braucht. Das heißt, Leid und Schmerz machen sensibel für den Wert von Gesundheit, von Heilung, von Konstruktivität. Und das hat mich sehr erinnert und es gibt mir eben auch Kraft seit meiner Jugend, dass Rudolf Steiner eben gesagt hat, das Böse hat nicht die Aufgabe, dass man es tut, sondern dass man daran aufwacht für das Gute. Und das erlebt man ja auch an wunderbaren Menschen, die den Holocaust überlebt haben, wie Viktor Frankl oder Hans Jonas, dessen Mutter in Auschwitz starb und der auch viel durchgemacht hat und viele andere, die selbst in so absolut destruktiven Höllen gelebt haben, aber daran zum absolut Guten aufgewacht sind. Das heißt, die hatten alle spirituelle Erweckungserlebnisse. Ja. Durch diese Schocksituation und das Abartige, was die erlebt haben, waren die wie gelockert und hatten plötzlich Präsenzerlebnis von der geistigen Welt, von Christus, von Engeln, von der Macht des Guten, wie auch immer sie sich äußert. Und das ist das, was mich trägt, dass ich weiß, aus diesem Leid, auch was während der Pandemie geschehen ist, da wachen so viele Menschen auf und ich bete wirklich täglich, dass das nicht zu schnell wieder in den Wohlstandsschlaf absackt, sondern dass diese Menschen wirklich ihr Leben anders verwenden, als einfach nur der Hammelherde hinterher zu laufen und so zu sein wie alle. Ja, weil der Schmerz ist sehr individuell, der weckt wirklich das Ich, der weckt die Seele, der weckt Fragen, der führt auch in Verzweiflung, in Suizide, das weiß ich alles, aber die Mehrheit macht nicht Suizid, die Mehrheit lernt. Und das gibt mir Hoffnung, dass da die Konsequenzen positiv sind. Denn ich selber habe in meiner Jugend erlebt, diese 60er und 70er Jahre, da war so viel Positivität unterwegs, weil man den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Schrecknissen noch verarbeitet hat und daran wach wurde für das Wesentliche. Und dieses Nie wieder Krieg, das war ja absolutes Mantra meiner Generation. Ja, und jetzt wissen wir es besser und jetzt machen wir es gut. Und da war ein Idealismus unterwegs, den gibt es heute nicht mehr. Ja, und es liegt daran, dass die nachfolgende Generation schon wieder sich hat benebeln lassen, eingeschlafen ist, Wohlstandsfan und ablenkungsbereit sich in das Leben reinbegeben hat. Und das Traurige ist eben, dass sich dann solche Kriege wiederholen müssen, wenn die Menschen nicht bereit sind, aus Erfahrungen zu lernen und das auch weiterzugeben. Ja. Und das ist wieder eine Sache der Bildung. Unsere Schulbildung ist schlicht unzureichend. Ja, sie ist unspirituell, sie ist einseitig naturwissenschaftlich intellektuell, sie konditioniert, sie erzieht nicht zur Selbsterkenntnis und zur Sozialkompetenz. Das muss man sich alles später aneignen, wenn man überhaupt dazu noch die Kraft hat. Ja, und deswegen bin ich ein Fan von Waldorfpädagogik, so sehr man heute auch auf ihr rumhackt, weil sie einfach dieses Ziel hat, was die dort Tätigen, so gut sie es eben können, realisieren wollen. Ja.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch, Michaela.
Gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.